Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge in einer neuen Staffel von Ausgeglaubt, Stefan.
Herzlich willkommen.
Bist du tiefenentspannt?
Ich bin ziemlich tiefenentspannt.
Ja. Sehr schön, weil das...
Ich habe mich auf diesen Aufnahmemorgen mit dir gefreut.
Ja, das geht mir auch so. Das geht mir auch so, wirklich. Und heute haben wir uns ein tolles Buch vorgenommen, das uns auf eine Grundfrage, ein Grundthema des Daseins in unserer Zeit stoßen wird. Und das Buch ist jetzt wirklich nicht nur in den USA oder in englischsprachigen Ländern zu einem riesigen Hit geworden, sondern hat auch die Bestsellerlisten in Deutschland und der Schweiz erklommen. Das Buch stammt von Oliver Berkman, ein Journalist. Ich glaube, bei The Guardian oder so hat er viel geschrieben. Und ein Spezialist, eigentlich ursprünglich ein Spezialist für Zeitmanagement. Hat viele Bücher rezensiert, ganz viele Interviews geführt mit Zeitmanagement-Gurus, ganz sich tief eingedacht über Jahre hinweg in die neuesten Tipps und Tricks, dem Leben noch ein paar Minuten mehr abzuzwängen. Ja. Und jetzt hat er ein eigenes Buch geschrieben mit dem Titel 4000 Wochen. Und der Untertitel im Deutschen zumindest zeigt an, in welche Richtung es geht. Das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement, heißt es
ganz
da.
Genau.
Also da wendet er sich quasi gegen seine, nicht seine eigene Zunft, aber gegen seine Hauptbeschäftigung in den vorausgehenden Jahren.
Ja, und wir haben Berkman und dieses Buch ausgesucht, weil es jetzt seit mehreren Monaten der Hit ist zu der großen Frage, wie entkomme ich dem Hamsterrad? Mhm. Oder könnte das auch ein bisschen anders formulieren, wie lebe ich ein eigentliches Leben oder mein eigentliches Leben? Mhm. Das sind große Fragen und Manu, ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber ist ja auch eine Frage, die dich jetzt mit dem Jahresanfang wieder beschäftigt, oder?
Das wäre ja aber auch dann mein Nähkästchen,
ja,
Stefan.
Genau.
Ja, ich bin ja auch wieder ziemlich hart aufgeschlagen im 2023, habe die ersten Wochen dieses Jahres doch in einem gewissen, wenn nicht Überforderungsmodus, dann auf jeden Fall Gehetztseinsmodus angefangen.
Das glaubt man gar nicht. Weißt du, also ich weiß das jetzt, weil du es mir beim Café erzählt hast. Aber eigentlich, wenn man so dem RevLab folgt auf Instagram, hat man das Gefühl, dass ihr es eigentlich die ganze Zeit ziemlich lustig habt.
Ja, das schließt sich auch nicht unbedingt aus. Also wir haben es tatsächlich die meiste Zeit ziemlich lustig, ja. Aber es steht halt auch sehr viel an. Und ich hab durch verschiedene, vielleicht auch unglückliche Planungsfehler, habe ich jetzt bin zu einer Kumulation von Aufgaben gekommen, ja. Die mir jetzt doch ein paar, jetzt nicht schlaflose Nächte, so schlimm ist es nicht, aber ein paar kurze nervöse Streifungen verpasst hat. Also ich bin so ein bisschen dran, jetzt wieder festeren Boden unter den Füßen, unter die Füße zu kriegen.
Du, aber wenn das so ist, dann habe ich schon mal eine erste, ganz entspannende Einsicht dieses Buches, ja. 4000 Wochen. Du wirst deine Zeit gar nie wirklich managen können.
Ja, das ist...
Es nicht, also ich finde, das hat ja auch was total Befreiendes.
Ja.
Also Berkman beschreibt, ey, wenn du so ungefähr 80 Jahre alt wirst, dann hast du 4000 Wochen zu leben. Mhm. Und du lebst in einem System, das total auf Effizienz getrimmt ist. Also ich meine, wir beide arbeiten jetzt in einem Bereich, wo wir natürlich nicht irgendwie Dinge herstellen wie an einem Fließband. Mhm. Ja? Oder Dienstleistungen produzieren, die sich dann direkt rechnen müssen. Sowas ja nicht. Aber du jetzt beim RefLab kennst, das hier auf jeden Fall, man kann immer noch einen Blogbeitrag mehr schreiben, man kann immer noch eine Podcast-Folge mehr aufzeichnen. Ja. Und vor allem, man wird immer noch bei irgendeiner Sitzung mehr erwartet, wo man auch noch eine Sache dazu sagen soll. So, und das führt einen doch dann oft so in ein Bild hinein, wo man sagt, naja, ich muss das alles einfach ein bisschen besser planen. Ich muss ein bisschen besser abstimmen. Da einen kleinen Puffer, vielleicht die Zugfahrt etwas effizienter nutzen, könnte abends auch noch was machen etc. Könnte früher aufstehen. Habe ich zum Beispiel, als ich im RefLab gearbeitet habe, lange probiert, einfach früh aufzustehen, bevor irgendjemand sich meldet, schon mal meine Dinge zu erledigen. Ja, ja. Und so.
Genau.
Und da sagt Bergman, du wirst deine Zeit nie gemanagt kriegen.
Ja, das ist eine der fundamentalen Einsichten des Buches. Ich muss vielleicht jetzt, bevor wir das inhaltlich ein bisschen mehr aufrollen, muss ich noch ein paar Sachen persönlicherweise dazu sagen, weil das Buch ist mir die letzten Monate sehr ans Herz gewachsen und das ist mir echt richtig wichtig geworden. Und du hast schon das Stichwort genannt, das Buch versucht eigentlich mit dem Titel 4000 Wochen zuerst einmal zu schockieren. Das ist auch das Einzige an dem Buch, was bei mir nicht funktioniert hat. Also ich finde es witzig, das Buch versucht ja ungefähr die 80 Lebensjahre, die einem so im Durchschnitt gegönnt sind, versucht es runterzurechnen auf etwa 4000 Wochen und das soll uns dann ins Nachdenken bringen, weil das nach so wenig klingt. Und bei mir ist es genau umgekehrt.
Ach, das ist witzig, Genau das hatte ich auch.
Ich finde so 4000 Wochen, das klingt für mich nach verdammt viel, aber ich finde 80 Jahre, die Vorstellung, dass ich jetzt mit 46, dass ich jetzt vielleicht noch 35 Mal den Frühling erlebe, das ist etwas, was mir echt zu schaffen
macht. Ich habe das genau gleich mit dem Sommer, also mit den Sommerurlauben, dass ich immer denke, ja, jetzt vielleicht noch 40, dann vielleicht noch 39, dann 38, das finde ich wenig. Aber die 4000 Wochen fand ich auch viel, ganz anders meine Kinder. Also ich habe mit ihnen drüber gesprochen und wir haben dann ausgerechnet, also was denkst du, wie alt wirst du und dann mal 52, das sind die Wochen, sie fanden das schrecklich wenig.
Ah ja.
Furchtbar.
Ja, das ist witzig.
Weil in ihrem Verständnis ist eine Woche kurz.
Ja.
Und in meinem Verständnis, 4000 Wochen, das ist schon ziemlich viel. Und da würde ich sagen, bin ich ja erst gerade so bei der Halbzeit.
Easy, oder? Ja, ja. Also das ist witzig, dass gerade die Grundintuition, auf der die Titelgebung aufbaut, bei mir irgendwie nicht funktioniert. Aber das Buch selber, ich habe es immer noch nicht ganz durchgelesen, weil ich das wirklich so fast ein bisschen wie früher die Bibel in der stillen Zeit so häppchenweise gelesen habe und verinnerlicht habe, weil ich finde das wirklich ein starkes Buch. Es ist einfach, es hat so viele kleine und große Einsichten, hält es bereit. Und ich darf jetzt auch sagen, als kleiner Seitenhieb, Stefan, was du jetzt natürlich gemacht hast die letzten Wochen, das beweist natürlich, wie soll ich sagen, das steht der Grundidee des Buches natürlich entgegen. Du hast das Buch in wenigen Tagen irgendwie runtergelesen.
Ja.
So bestätigt man natürlich die fatale Diagnose, die das Buch selber stellt, oder?
Ich meine, ich bin ja auch nicht der von uns, der im Hamsterrad sitzt.
Ja, vielen Dank.
Nee, Quatsch. Natürlich habe ich mich auch immer wieder ertappt gefühlt. Das gebe ich sofort zu. Lass uns doch vielleicht einen kurzen Einblick und Überblick geben, wie das Buch aufgebaut ist, was diese Grundideen sind.
Also eben die, du hast mir ja den Ball zugespielt vorhin, ich glaube, die erste Ausgangsbeobachtung ist schon, die auch mit der Biografie des Autors viel zu tun hat, dass er nach all der Beschäftigung mit dem ganzen, den ganzen Zeitmanagement-Tricks und Life-Hacks und so weiter, die es gibt, irgendwann zugestehen musste, das macht eigentlich die Sache nur noch schlimmer, weil die ganzen Zeitmanagement-Ratgeber und Tipps mir suggerieren, dass es irgendwann einen Punkt gibt, an dem ich die Zeit wirklich im Griff habe. Ganz an genau. dem ich quasi die Kontrolle habe und quasi all das tun kann, was ich tun sollte ja. und tun muss. Ich muss mich nur gut organisieren, genug Post-its machen, ein optimales Ablagesystem finden und so. Und dann wird irgendwann der Punkt eintreten, an dem ich all diese Bälle, die ich in der Luft habe, wunderbar jonglieren kann. Ja. Und er sagt, dass dieser Punkt, diese Zeit wird sich nie einstellen. Es ist viel gesünder und viel erfolgsversprechender, bestimmte Bälle ganz bewusst fallen zu lassen und sich damit abzufinden, dass man nicht alles erledigen kann. Also der FOMO, der Fear of Missing Out, der Angst, etwas zu verpassen, setzt er das Glück, etwas zu verpassen, entgegen und sagt, ja. es hat auch etwas ganz Befreiendes, wenn man sagt, ich tue das jetzt und ich tue das auf Kosten ganz vieler anderer Dinge, weil mir das besonders wichtig ist.
Ja, genau. Er nennt diese Gesetzmäßigkeit, dass Zeitmanagement nicht funktionieren würde, nennt er das Paradox der Begrenzung.
Ja.
Und ich hatte mindestens in meinem zugegebenermaßen raschen Durchlesen da die Beobachtung gemacht, dass ich mir dachte, ja, aber stimmt das wirklich? Also gutes Zeitmanagement ist schon sinnvoll. Also es ist eigentlich ganz gut, wenn ich mir einen Tagesplan mache und mir überlege, wie was auf was folgt. Und da gibt es ja dann auch oft Synergien, man kann effizienter werden. Ich war da ein bisschen skeptisch. Aber es gibt Beispiele und will vielleicht mal zwei solche Beispiele nennen, die ja. etwas zeigen können, wie recht er hat mit dieser Beobachtung. Das eine Beispiel sind die E-Mails. Ich hatte eine Zeit, da habe ich mir wirklich angewöhnt, und das empfehlen ganz viele, E-Mails sofort zu beantworten. Also wenn die E-Mail kommt, dann sofort zu antworten, gar nicht erst zu warten, ja. Dass die sich stapeln, weil das sonst furchtbar wird. Und was tatsächlich stimmt ist, du schaffst es, alle E-Mails zu beantworten. Aber du erhöhst auch die Kadenz, in der neue E-Mails wieder reinkommen. Ja. Also das heißt quasi, du erledigst eigentlich nicht mehr, sondern dein Postfach bleibt gleich voll, weil die Leute, die dann deine Antwort haben, ja sofort wieder drauf reagieren können. Ja. Und das ist wirklich sowas, wo die Produktivität, die mag dann zwar wachsen, aber es ist nicht so, dass es irgendwann zu einem Punkt führt, wo du sagen kannst, Job done. Das ist so das eine. Das andere, da haben wir uns ja auch erst gerade drüber unterhalten, ist so diese Arbeitsweise, dass man denkt, hey, ich bündle jetzt mal alles, was ich an Sitzungen habe und an Mitarbeitergespräche habe, auf diese Woche und lege es auf den Dienstag und den Mittwoch. Weil dann kann ich nämlich am Montag alle diese Gespräche vorbereiten und habe dann am Donnerstag und Freitag nochmal Zeit für meine Projekte. Und das funktioniert nie. Es funktioniert nie, weil wir dann in so einem Hustle drin sind, dass wir quasi denken, ja, jetzt kann ich alles in diesen 16 Stunden verteilt auf 2 Tage erledigen. Das von Anfang an schon klar ist, das wird nicht reichen. Du wirst auch erschöpft sein. Du wirst auch am Donnerstag noch irgendwelche Gesprächsnotizen nachtragen müssen. Du wirst irgendwelche Mitarbeitergespräche verschicken müssen zum Gegenlesen etc. Du bleibst da quasi drin, hast einen riesen Effort geleistet, der dich ausgelaugt hat, und kriegst eigentlich nichts mehr auf die Kette für den Rest der Woche. Deine Projekte sind schon tot, bevor du sie angefangen hast.
Ja.
Das Paradox der Begrenzung.
Ja, und im Hintergrund ist ja vielleicht ein Kennzeichen der Moderne überhaupt, das ist irgendwie schwierig zu begreifen zuerst einmal. Wir leben in einer Zeit, in der so viele Dinge, die früher enorm zeitaufwendig waren, in ganz kurzer Zeit erledigt werden können oder von anderen erledigt werden. Also wir haben Supermärkte, wo man sich nicht mehr auf 12 verschiedenen Marktständen irgendwie durchschlagen muss und den besten Preis aushandelt, sondern wo man alles kriegt, was man braucht. Wir haben zu Hause Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Staubsauger, was früher enorm viel Zeit beansprucht hat, kostet jetzt einen Zehntel der Zeit. Mhm. Und die Beobachtung ist, es führt nicht zu einer Zeit, de facto unterm Strich führt es nicht zu einer Zeitersparnis. Und zwar, weil wir zwar weniger Zeit brauchen, diese Dinge zu erledigen, weil aber einerseits der Standard dann entsprechend steigt. Also das konnte man gut nachweisen, auch in der Zeit.
Hemden werden jeden Tag gewaschen.
Genau, in der so diese ganzen Errungenschaften, die heute natürlich selbstverständlich sind, aber Staubsauger, Geschirrspüler und so, hat man damals noch den Hausfrauen mehrheitlich, hat man versprochen, da werdet ihr dann viel mehr Zeit haben für euch selber oder für was auch immer. Und die Tatsache war, der Sauberkeitsstandard hat sich einfach entsprechend erhöht. Genau. Die Kinder, früher hat man einmal in der Woche hat man die stinkdreckigen Kleider der Kinder, Klamotten hat man gewaschen. Heute wird jeden Abend werden dann die ganze Kinderkleidung wird gewaschen und so weiter. Es hat sich der Standard erhöht und an deinem Beispiel mit den E-Mails und man könnte ganz viele technische Errungenschaften dazu zählen, wird deutlich, wir brauchen zwar vielleicht halb so viel Zeit, eine E-Mail zu verfassen, wie wir für einen Brief gehabt hätten. Wir kriegen aber dafür vielleicht 10-mal mehr E-Mails, als wir früher Briefe gekriegt
haben. Weil die nämlich dann auch kommunikativ viel schlechter sind.
Ja.
Oder? Also wenn du einen Brief geschrieben hast, dann hast du dir wirklich überlegt, was muss da alles rein, bis wann muss das geklärt sein, etc. pp. Mhm. E-Mails sind ja manchmal einfach irgendwie so Streaming of Consciousness, die mitgeteilt werden.
Ja, ja.
Ich habe mir noch überlegt, zu unserem Gespräch letzte Woche, ob nicht vielleicht...
Ja, ja.
Ja, toll, oder? Dann wickst du das mal einfach so in die Tastatur und der andere ist dann damit beschäftigt, wie nehme ich jetzt diese Idee auf, wo bringe ich die im Projekt unter, wie muss ich darauf wieder reagieren, an wen muss ich das weiterschicken, Es ist ein riesen Rattenschwanz an Kommunikation. Natürlich, der Kommunikationsakt selbst, der ist wahnsinnig schnell geworden, aber er hat eine ganz, ganz andere Taktung gekriegt.
Ja, voll.
Und eine ganz andere Qualität.
Ja, und dann gibt es noch so perverse Zusatzmechanismen, dass zum Beispiel, wenn du diese Policy fährst und deine E-Mails immer sofort beantwortest, dass sich auch rumspricht, schreib dem Stefan, der schreibt, da kriegst du ganz bestimmt eine Antwort zurück. Ja. Und da gibt es andere, auf deren Antwort du 3 Wochen wartest, da fragst du dich dann wirklich, ja, soll ich dem jetzt überhaupt schreiben? Und wenn du dann bekannt wirst in der Abteilung oder in der Firma für als die Person, die die Mails immer sofort und kompetent beantwortet, dann kriegst du auch mehr, weißt du?
Ja, genau.
Also wir rollen das ja auf, um zu zeigen, wie dieses Gefühl des Hamsterrades überhaupt erst aufkommt. Gut. Weil das ja auch etwas Paradoxes hat in einer so hochentwickelten Zeit, dass die Leute so gestresst sind und nicht, die Prognosen waren ja immer anders. Man hat vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, man hat immer gesagt, ja, in 50 Jahren 10 Stunden Arbeit pro Woche oder so. Der Rest machen die Maschinen. Ist aber nie eingetreten.
Genau, überhaupt nicht. Und dieses Versprechen gibt es ja aber auch jetzt wieder mit Arbeit 4.0. Mhm. Also es ist quasi alle Jobs, bei denen wiederholende Prozesse anfallen oder Dinge, die man datenbasiert gut lösen kann, die würden dann quasi wegfallen und erledigt werden von lernfähigen künstlichen Intelligenzen. Und wir würden quasi nur noch das machen, was wirklich unsere Gedankenkraft, unsere Kreativität, unseren persönlichen Ausdruck
braucht. Das Sinnstiftende.
Das wird garantiert nicht passieren. Ja. Da bin ich 100% überzeugt.
Das glaube ich auch nicht.
Jetzt ist es ja aber nicht einfach ein Buch, das erklären will, dass alles ziemlich schwierig ist und nicht funktioniert, sondern in einem nächsten Schritt erklärt Berkman ja, wie es denn eigentlich dazu kommen konnte, dass wir uns in diesem Hamsterrad befinden. Und seine Idee ist, das hängt mit einer ganz bestimmten Form eines Zeitverständnisses zusammen, das im Kapitalismus aufgekommen ist.
Genau.
Nämlich Zeit ist eine Ressource. Also dieser blöde Spruch, Zeit ist Geld, times money, den kennen wir noch aus der Fließbandarbeit, oder? Wo das tatsächlich mindestens auch noch ein bisschen gestimmt hat. Aber Zeit als Ressource zu verstehen, ist eigentlich etwas ganz, ganz Unselbstverständliches, wenn man ein bisschen auf die Menschheitsgeschichte rauszoomt.
Ja, das ist eigentlich eine neue Erscheinung, die sich aber sehr, sehr kraftvoll durchgesetzt hat, dass man von Zeit eben spricht als etwas, was man, die Begrifflichkeit ist schon verräterisch, etwas, was man sparen muss, Zeitspartipps und so. Man spricht von der Zeit wie vom Geld, wie von einer Ressource. Aus dem Blick gerät dabei einerseits die Frage nach verschiedenen Qualitäten der Zeit, das ist ja nicht jede Stunde ist quasi gleich viel wert, nur weil es sich um 60 Minuten handelt. Und es kommt natürlich völlig unter die Räder die Frage, wie investiere ich wieder? Das ist ja kapitalistischer Begriff, oder? Aber wie investiere ich die Zeit? Womit verbringe ich diese Zeit denn? Und Bergman plädiert ja sehr stark dafür, sich zu vergegenwärtigen, was wirklich wichtig ist, langfristig und relativ rücksichtslos diese langfristig wichtigen Dinge zu verfolgen. Er spricht ja auch von dieser, wie war das, von der Kunst, ein Kapitel ist auch so ähnlich überschrieben, die Kunst der Prokrastination, also die Kunst, Dinge zu verschieben. Und er sagt, verschieben ist nicht schlecht, wir müssen lernen, Dinge zu verschieben, aber die richtigen Dinge zu verschieben.
Ja. Oder sogar ganz wegzulassen. Aber darauf müssen wir nachher noch ein bisschen detaillierter eingehen. Ich finde jetzt auch so aus einer theologischen und religionsphilosophischen Perspektive dieses Kapitel interessant, weil er ja das Bild zeichnet einer vorsäkularen Gesellschaft, die dieses Problem nicht hatte. Natürlich ist die vorsäkulare Gesellschaft auch eine Gesellschaft vor der Industrialisierung und er nennt diesen Zusammenhang ja auch. Aber jedenfalls sahen Menschen, zum Beispiel im 17. und auch noch im 18. Jahrhundert, ihre Zeit nicht als etwas jetzt quasi eng begrenztes oder etwas, das zu knapp ihnen gegeben ist, sondern diese Zeit auf Erden, die Menschen bleibt, ist ja sowieso eigentlich nur quasi die Vorband, bevor es dann wirklich losgeht im Jenseits.
Ja. Oder? Ja,
also, deswegen ist das jetzt auch nicht etwas, was dann Minute für Minute genau genutzt werden muss. Und man hatte gar kein Verständnis von Minuten. Man trug ja keine Armbanduhr.
Ja.
Man stand halt auf, wenn die Sonne aufgeht und ging schlafen, wenn es dunkel wurde und das Tagwerk erledigt war. Aber das Tagwerk ist halt was anderes als der 8-24-Stunden-Tag.
Ja. Exakt.
Ja, und jetzt, wo das wegfällt quasi, also diese Idee des Jenseits, des Himmels, der Hinterwelt, bricht eine unglaubliche Produktivität auf, die die Welt nicht mehr einfach als etwas nimmt, was da ist, was gegeben ist, was halt so um uns herum ist und worin wir uns bewegen, sondern das Ganze muss jetzt selbst einen Fortschritt haben. Also die Welt muss ständig besser werden. Wir müssen besser werden. Wir müssen uns entwickeln. Das ist dann nach Bergman quasi die säkulare Moderne. Also alles wird progressiv. Und dieser Fortschritt ist dann eigentlich ein Imperativ an dich selbst, jeden Moment auch zu nutzen. Also nicht ein Carpe Diem im Sinne eines genieße den Tag oder mache etwas Gutes für dich draus, sondern investiere deine Minuten richtig. Und das war halt genau das Menschenbild und das Zeitverständnis, das zu diesem Menschenbild gehört, dass eine Industrialisierung in einem Kapitalismus, wie er aufgekommen ist im 19. Jahrhundert, eigentlich erst möglich gemacht hat.
Mhm. Ja. Und das ist ein starkes Motiv bei ihm, diese Erinnerung daran, dass eben die Lebenszeit begrenzt ist. Und das ist für ihn die Schlüsseleinsicht schlechthin. Das hat ja auch dem Buch den Titel gegeben, 4000 Wochen. Es läuft nicht unendlich so weiter. Und das ist ja vielleicht auch, könnte man das gut mit dem Bild des Hamsterrades vergleichen. Das Hamsterrad ist ja quasi die Vorstellung, das dreht und dreht und dreht, das dreht einfach unendlich weiter. Und er macht deutlich, nee, das dreht nicht unendlich weiter. Nach 4000 Wochen ist Schluss, möglicherweise schon viel früher, das weißt du nicht. Da keiner kann morgen ein Bus vom Weg abkommen und dich erfassen. Also das weiß keiner. Auf jeden Fall ist es endlich und für ihn ist das sogar die Schlüsseleinsicht für ein entspanntes Leben, sich der eigenen Endlichkeit zu stellen. Das fand ich eben das, was mich an dem Buch auch so fasziniert hat und was ich irgendwie so spannend finde, dass ein Buch von Millionen Menschen gelesen wird und in die Bestsellerlisten kommt, das eigentlich ein einziges Memento Mori ist, eine einzige Erinnerung, du wirst einmal sterben, irgendwann ist Schluss. Und die Frage ist, was machst du mit der Zeit, die dir hier gegeben ist?
Genau. Er bezieht sich ja da explizit auch auf Martin Heidegger, Sein und Zeit und diese Idee der Endlichkeit, die internalisiert werden muss.
Ja.
Also quasi sein Leben zu führen im Bewusstsein der eigenen Endlichkeit, das wäre dann ein wirklich wahrhaftiges Leben, oder? Ein eigentliches Leben, das man führt. Ein Leben, das genau diese Begrenztheit der eigenen Existenz leugnet, das wäre das Scheitern. Und eigentlich meint Bergman damit, dass unsere ganze Kultur, die ganze Sache, wie das getaktet ist, wie wir arbeiten, wie wir leben, wie wir lieben, letztendlich eigentlich in diesem Modus des Scheiterns passiert, weil wir uns permanent ablenken von dieser Endlichkeit, in der wir drin sind. Und so tun, als würde es nur um ein permanentes Investment gehen. Demgegenüber stellt er dann ein Bild dar, dass man sich eben mit der Endlichkeit versöhnen kann und daraus dann einen Blick für das entwickeln kann, was einem wirklich wichtig ist. Also ein bewusstes, eben nicht Zeit investieren, sondern Zeit verbringen, sich Zeit nehmen für Dinge. Also nicht etwas, was einem passiert, sondern bewusst den Tag wahrnehmen, was um einem herum ist. Hat eigentlich auch wieder ganz viel mit dem großen Achtsamkeitsthema zu tun.
Ja, ja. Ja, da könnten wir aber noch mal drauf zurückkommen, weil ich finde das spannend, dieser Achtsamkeitstrend und auch dieser Meditationstrend, die ganzen Übungen, die uns ans Herz gelegt werden, um runterzufahren, wie man das dann heute sagt, oder um wieder zu sich selbst zu finden und so. Ich finde das spannend, weil man das unterschiedlich einpassen kann in den Grundgedanken dieses Buches. Man könnte sagen, das ist genau das, was der Autor hier sagen will. Lass dich nicht gefangen nehmen von diesen Sachzwängen und von diesem Hamsterrad, sondern trete aus ihm heraus. Man könnte aber auch die These vertreten, dass diese ganzen Übungen und Achtsamkeitsgeschichten oft eigentlich nur Tools sind, um in diesem Hamsterrad noch zu überleben. Ja. Also quasi, dass man könnte das auch ganz kritisch beäugen und sagen, diese ganzen Tools, die versuchen uns eigentlich beizubringen, wie wir möglichst lange in diesem ungesunden Modus überleben können.
Ganz genau. Ja, und ich glaube, dass das natürlich immer die Gefahr ist, also dass man einfach wieder Entlastungsfiguren, Ventile einführt, um noch höher getaktet das ganze Ding durchzuhalten. Und ich glaube tatsächlich, viele machen das auch immer wieder. Und also ich selbst kenne das gut von mir.
Ja, ja.
Dass das irgendwann dann auch einfach zu einer Praxis verkommen kann, also jetzt auch gerade Achtsamkeitsmeditation oder sowas, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Ja. Es gibt ja
um die nächste Sitzung zu ertragen.
Es gibt ja spannende Beobachtungen auch zum Beispiel dazu, wie es gesellschaftlich aufgenommen wird, wenn ein Mann zum Beispiel seine Stelle reduziert oder eine Frau, weil sie oder er einfach irgendwo zu viel hat und irgendwie Freiraum braucht oder so, oder wenn man quasi in der Überforderung des Lebens sich etwas zurückzieht, dann wird das meistens kritisch beäugt, so quasi, ja, die kriegt ihr Leben nicht mehr auf die Reihe, der ist einfach überfordert und der macht jetzt 1/60% und so, oder? Hingegen, wenn jemand ein Sabbatical macht, dann wird das sehr gelobt oder sehr bewundert, weil das Sabbatical natürlich quasi eine bewusste Auszeit ist, um wieder inspiriert zu werden und Anlauf zu nehmen für eine noch produktivere Zeit, die dann folgt und so.
Also, und das passt natürlich ganz gut zu dieser verrückten Feriengesellschaft, die wir sind.
Ja.
Oder also, dass man von Urlaub zu Urlaub lebt.
Ja, und genau.
Das ist ja eigentlich eine total irre Vorstellung. Also, dass du dich, ich sage jetzt mal, 47 Wochen im Jahr abrackerst, um 5 gute Wochen pro Jahr verbringen zu können.
Ja.
Natürlich muss das nicht so sein. Aber ich glaube, in vielen Lebenswelten ist das so.
Ja.
Also gerade wenn du Jobs hast, wo du wirklich selbst im Fremden der Arbeit verrichtest, wo du dich nicht damit identifizieren kannst, dann ist genau das eigentlich die Folge davon. Jetzt haben wir von Heidegger gesprochen, von dieser Idee, dass das Leben begrenzt ist. Was mir bei Bergman gut gefällt, ist, dass er dabei nicht stehen bleibt, sondern wirklich versucht, das jetzt auf den Boden zu bringen. Mhm. Also er bleibt da kein Theoretiker, sondern er hat dann eigentlich 3 ganz konkrete Maßnahmen, die man jetzt tun kann. Das Ganze läuft so unter dem etwas provokativen Titel, du musst lernen, besser zu prokrastinieren. Und wie soll das jetzt gehen? Also das erste Prinzip, das er da nennt, ist, du sollst zuerst dich selbst bezahlen. Also das bedeutet, also wenn du ein wichtiges Ziel hast, vielleicht ein kreatives Projekt, etwas, was wirklich so eine Herzensangelegenheit ist, dann warte nicht, bis irgendwann ein Zeitfenster aufgeht, wo du dem nachgehen kannst, sondern nimm dir aktiv diese Zeit. Trage es auch in deine Agenda ein, blockiere Zeiten dafür und mach dann wirklich das, was du echt willst, was du auch mittelfristig willst, nicht nur, wonach es sich jetzt gerade anfühlt. Das zweite Prinzip besteht darin, die Anzahl der Projekte, in denen man mitarbeitet oder die man leitet, zu begrenzen. Manu,
solltest, ja, ich weiß.
Anzahl Projekte begrenzen. Ich hätte da auch Vorschläge.
Okay, gut.
Dann beim dritten Prinzip geht es darum, diese Ziele nach Bedeutung zu sortieren, also Prioritäten zu setzen, zu priorisieren und dann eben auch Dinge zu haben, die wegfallen können. Jetzt, ich finde, das alles klingt super, weil es ist sowas wie etwas Aktives, was ich diesem Sog entgegensetzen kann, der mir passiert. Ich glaube aber, dass es in der Praxis gar nicht so leicht ist, weil wenn ich jetzt zum Beispiel so an mein Familienleben, meine Beziehung denke, dann würde ich sagen, ich gebe mir wirklich Mühe, einen guten Job zu machen tagsüber, komme dann nach Hause und versuche, den Energielevel irgendwie zu halten, bis die Kinder im Bett sind. Und ab dann ist Netflix oder irgendein anderer Streamingdienst dran, der übernimmt.
Ja.
Weil von mir kommt dann nichts mehr.
Ja.
Ich bin dann AQ0.
Ja, es geht mir oft genau gleich. Das ist aber auf die Dauer eben irgendwo kein geiles Lebensgefühl. Auch nicht unbedingt wahnsinnig toll für die Beziehung.
Ja.
Weil dann irgendwie wirklich bei mir auch oft so der Zustand eintritt. Dann ist es dann mal 9, die Kinder sind im Bett. Man hat irgendwie noch ein paar Korrespondenzdinge abgearbeitet. Vielleicht mal noch ein paar Freunden geschrieben, mit denen man schon lange keinen Kontakt hatte oder irgendwas sonst erledigt, und dann ist 9:30 und dann ist aber auch irgendwie der Ofen aus.
Siehst du, und das ist jetzt genau das Ding. Ich kann mir super vorstellen, dass wenn ich jetzt nehmen wir an, ich möchte eine große Modelleisenbahnanlage bauen. Mhm. Da kann ich mir gut vorstellen, dass ich einfach sage, ja, immer am Samstagnachmittag blocke ich mir ein Zeitfenster, wo ich meinem Hobby nachgehen kann. Das wäre ja sowas, was er auch vorschlägt. Das ist easy. Ich glaube, das wirklich Schwierige ist, in einem Zustand Freizeit verbringen zu können. Also freie Zeit, die noch nicht verplant ist, in der man nicht nur regenerieren muss.
Ja.
Und ich glaub, das ist eigentlich etwas, was Bergmans Anliegen ist. Aber ich glaube, das ist das Allerschwierigste umzusetzen. Mhm. Weil wenn du jetzt auf der Arbeit bist, dann fällt es dir sofort leicht zu sagen, nein, Leute, sorry, ich habe zwei wichtige Projekte, die ich jetzt da drüber stelle. Ich kann hier nicht auch mitarbeiten. Das geht, das kriegst du hin. Aber du wirst kaum sagen können, ja, wisst ihr, wenn ich das jetzt tue, dann werden die Abende mit meiner Frau eher langweilig und wir werden wieder ganz viel Netflix schauen müssen. Deswegen möchte ich dieses Projekt lieber nicht machen. Das kannst du ja nicht mal vor dir selber.
Ja. Das würde Bergman aber, dazu würde Bergman eigentlich
dazu ermutigen. Würde er raten.
Also genau. zu sagen, nee, man kann das wirklich auch auf diese Formel bringen und da sind wir ja dann auch bald einmal bei einer theologischen Interpretation oder Deutung oder bei einem Brückenschlag zumindest. Man könnte schon sagen, Bergman ermutigt dazu, eigentlich vom Ende des Lebens her zu denken, sich zu fragen, also ein bisschen morbide gefragt, was soll mal auf meinem Grabstein stehen? Ja. So, was will ich mal über mich gesagt haben wollen? Was sollen Leute, die von mir aus bei der Abschiedsfeier auf mein Leben zurückblicken, was sollen meine Kinder, mein Partner, meine Freunde, was sollen die mal sagen können? Vielleicht auch, was soll ich in meinen Memoiren im Ruhestand, um es ein bisschen weniger morbide zu machen, was will ich mal schreiben können über das, was mir im Leben wichtig war? Und von daher dann wirklich radikal die Prioritäten zu setzen, Bälle fallen zu lassen, Leute zu enttäuschen, da ist er ziemlich strikt, glaube ich.
Ja, das ist er, das ist er. Du hast ja, glaube ich, den Schlussteil des Buchs noch nicht durch, oder?
Nee.
Weil da kommen wir dann ganz nahe zu diesem Achtsamkeitsthema. Da ist ja dann die Idee, wirklich radikal im Hier und Jetzt zu leben. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen, das ist der Hund, der sich in den Schwanz beißt. Mhm. Weil ich glaube, wenn es mir gelingt, meine Projekte, meine Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten so sehr zu reduzieren, dass ich noch eine Aufmerksamkeit für das Hier und Jetzt habe, dann klappt das gut, im Hier und Jetzt zu leben. Wenn ich sowieso im Hier und Jetzt leben kann und mich spüre und merke, wie es mir geht und mit meinen Bedürfnissen verknüpft bin und irgendwie in mir Ruhe ein Stück weit, dann werde ich gar nicht so viele Projekte anhäufen. Aber ich glaube, es ist quasi wie du kannst es von zwei Seiten anschauen. Also reduziere deine Projekte und lebe präsent im Hier und Jetzt.
Ja.
Ist eigentlich letztendlich eine Medaille, oder? Und sind nur zwei Kehrseiten. Ich glaube, die große Schwierigkeit liegt da eigentlich in einer Selbstwertthematik. Also darf ich denn überhaupt die Person sein, die sich das Recht herausnimmt, entspannt zu leben?
Ja.
Oder misst sich mein Wert eigentlich an dem, was ich in Projekten für andere leisten kann? Und das Renommee, das ich daraus ziehe, dass ich wieder irgendwas geschafft habe?
Ja.
Und das, glaube ich, ist eigentlich nochmal quasi das tiefere Problem hinter dem Problem.
Ja, und das kann auch dazu führen, dass man halt die Ratschläge des Buches dann doch nicht wirklich beherzigen kann, weil man irgendwie so substanziell mit den Erfolgen seiner Arbeit oder mit seiner eigenen Beschäftigkeit, mit seinem eigenen Stresslevel, das ist ja auch eine Analyse, die auch andere, auch von soziologischer Seite immer wieder gemacht wird, dass es quasi zum guten Ton gehört, enorm viel loszuhaben, so quasi. Das ist so die Begrüßungsformel, hallo, wie geht's? Ja, es ist viel und so. Das gehört schon fast ein bisschen zu einem normalen, anständigen Leben, dass man so halt immer ganz, ganz viel gleichzeitig, und wenn man da viel draus zieht, dann steht man sich natürlich ein bisschen selber auf dem Schlauch, wenn es darum geht, das Leben zu entspannen. Ja. Und das andere, wo ich auch das Gefühl habe, das kann auch ein Hindernis sein, ist, wenn man halt einfach wenn man so sehr in Sachzwängen gefangen ist und so sehr im Hamsterrad läuft, dass man die psychische Energie und die Selbstwirksamkeit vielleicht gar nicht mehr aufbringt. Jetzt, weil das kostet ja auch Kraft, also Bälle fallen zu lassen. Es ist ja nicht so, dass es dazu gar keiner Qualitäten bedürfte, genau. Sondern das kostet Kraft, da musst du kommunizieren, da musst du Leute enttäuschen.
Viel weniger Energie, jeden Auftrag anzunehmen.
Ja, ja.
Als ein Nein.
Und das ist natürlich die Herausforderung. Es gibt dann Leute, die sich dann komplett aufreiben, weil sie paradoxerweise das, was sie am dringendsten bräuchten, selber gar nicht mehr initiieren können.
Genau, irgendwie. Ganz genau. Und da, finde ich, hat Bergman am Schluss des Buches wirklich eine ganz hilfreiche Betrachtung. Ich glaube nicht, dass die Betrachtung im Sinne eines Argumentes funktioniert.
Ja.
Aber ich glaube, dass man sie als Bild mitnehmen sollte. Mhm. Ich meine, man kennt das so von diesen ganzen Life-Coaches und Your Purpose-Lehrerinnen und Lehrern und so, dass es immer um die große Frage geht, was ist eigentlich meine Bestimmung, was ist mein Ziel, wozu lebe ich? Also diese ganz großen, tiefen Fragen, die einen nicht einschlafen lassen. Und da sagt Bergman, hey, vergiss es. Das Universum ist riesig und es ist dem Universum scheißegal, was du machst.
Ja.
Du bist einfach so ein kleines Glühen hier auf einem kleinen glühenden Planetchen und kaum dreht das Rad der Zeit weiter, bist du auch schon wieder weg. Also entspann dich und genieße es. Ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas vom Befreiendsten, was man denken kann. Oder man kann die Größe des Universums und die Kleinheit seiner selbst als etwas ganz Schreckliches erfahren. Man kann das aber auch als ein Bild in sich aufnehmen, wo man sagen kann, so wichtig ist es nicht. Vielleicht kann ich mein Leben auch als ein Spiel begreifen. Vielleicht ist mein Leben ein Spielplatz, auf dem ich mich austoben darf. Und ich muss nicht die ganze Zeit die Papierchen einsammeln, die auf dem Boden rumliegen. Ich darf auch die Schaukel genießen.
Ja, ich nehme das so ein bisschen ambivalent wahr. Ich finde, man kann das kann doch in ganz verschiedene Richtungen kippen, wenn man sich jetzt sagt, ja, das Universum schert sich nicht um mein Leben. Deshalb fühle ich mich frei, es so zu leben, wie ich es will. Man könnte das aber natürlich auch als Sinnverlust dann wahrnehmen. So quasi, ja, dann spielt es ja gar keine Rolle, wie ich lebe. Oder dann hat mein Leben ja gar keine Bedeutung. Und das ist ja gerade das, also das wäre ja gerade eine Einsicht, die irgendwie einem erfüllten Leben irgendwo abträglich ist. Wenn man,
da bin ich eben gar nicht sicher, Manu. Also jetzt aus einer... Ich will jetzt nicht vorgreifen, aber gerade aus einer theologischen Perspektive bin ich nicht sicher, ob das stimmt.
Ja, aber lass uns das doch mal, versuchen wir das doch mal irgendwie noch theologisch einzuordnen oder einzuholen. Ja, das finde ich
dieser ganze
spannend.
Anfangsmythos mit der Erschaffung der Welt und des Menschen fängt eigentlich an in einem paradiesischen Garten.
Ja.
Und da schaut es jetzt erstmal nicht so aus, als hätten die Menschen großartige Aufgaben, was Ackerbau oder Naturschutz oder irgendwie sowas angeht, sondern die sollen sich halt die Dinge anschauen und ihnen Namen geben. Also die sollen in Beziehung stehen zu dem, was um sie herum ist. Das ist eigentlich dieser Gedanke in diesem Ursprungsmythos, was die menschliche Bestimmung gewesen wäre.
Ja, aber Sie haben ja auch die Bestimmung, die Erde zu bevölkern, sich zu vermehren.
Ja, aber das sind doch Dinge, die tun wir ziemlich normal. Also mir hat jetzt niemand sagen müssen, dass es cool ist, mich fortzupflanzen. Auf die Idee bin ich selbst gekommen. Also es war jetzt nicht ein Projekt, weißt du, wie ich meine?
Ja, aber es geht ja nicht nur um die Fortpflanzung, es geht ja eigentlich um einen Kulturauftrag irgendwo. Und das hat doch etwas Sinnstiftendes. Das ist ja gerade, der Garten wird ja dem Menschen zur Pflege anvertraut, sage ich jetzt mal.
Das ist ja ein. Also das ist schon mal etwas, was verbinden wir denn jetzt mit Pflege? Ich würde sagen, ein ganz großer Teil wäre eigentlich gewesen, in diesem Garten zu wohnen, ihn wahrzunehmen, ihm Namen zu geben, Dingen Namen zu geben, die da sind. Und das ist nochmal was anderes, als Bäume zu stutzen und Felder anzupflanzen. Und ich glaube, dass in uns drin eigentlich eine tiefe Empfänglichkeit dafür da ist, die Welt zu genießen, zu empfangen, was auf einem zukommt. Ich glaube, eigentlich wären wir sehr stark rezeptiv veranlagt dazu.
Ja, ja.
Ich glaube aber, dass es dieses Ding gibt von Nützlichkeit, von sich bewähren wollen, ein Ziel verfolgen können, was immer wieder dazu führt, dass wir das Gefühl haben, naja, ich kann mich ja nicht einfach so treiben lassen. Ich muss ja auch was tun. Ich muss ja auch was bewegen. Das Spannende ist, dass wenn wir uns dann anschauen, es gibt dieses andere Buch, über das ich auch gerne gesprochen hätte, das heißt 5 Dinge, die Sterbende bereuen.
Ah ja, genau. Ja.
Von Bronnie Ware. Ja. Sie ist Sterbebegleiterin und hat nach vielen, vielen Jahren Arbeit mal so ein Resümee gezogen. Was sind denn so die Dinge, die Sterbende bereuen am Schluss? Ja. Dann haben die eben alle verdammt wenig damit zu tun, was wir leisten.
Ja, ja.
Also
ja.
Platz 1. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie es andere von mir erwarten. Mm. Ja, aber das ist ja genau diese Empfänglichkeit, in sich selbst hineinzuhören und zu spüren, was ich jetzt brauche. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Platz 2.
Ja.
Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ich wünschte, ich wäre mit meinen Freunden in Kontakt geblieben. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein.
Ja.
Das hat alles ganz viel mit Beziehung, mit Empfangen, mit in der Welt sein zu tun und nicht mit die Welt umkrempeln und gestalten.
Ja, ja.
Und da, glaube ich, ist dieser Gedanke, dass sich das Universum nicht darum schert, ob du jetzt den Baum pflanzt oder im Schatten des Baumes sitzt, eigentlich extrem hilfreich.
Ja, ja. Ah, jetzt, ich glaube, jetzt weiß ich, in welche Richtung du gedacht hast oder du argumentierst. Also ich würde natürlich auch nicht sagen, dass das biblische Schöpfungsnarrativ oder die biblischen Schöpfungsnarrative das Bild eines Menschen zeichnen, der von Anfang an quasi zum Hamsterrad erschaffen wurde oder erschaffen wurde, um einfach Zwecke zu erfüllen und möglichst effektiv irgendwie einem Auftrag gerecht zu werden, sondern das würde ich jetzt in Verbindung bringen mit Hartmut Rosas Resonanztheorie. Ich glaube, das hat etwas ganz Stimmiges, dass der Mensch dann glücklich wird, wenn er zu seiner Mitwelt oder Umwelt in ein Resonanzverhältnis tritt, in eine Relation tritt, wo etwas hin und her geht, wo man etwas eingibt und etwas empfängt, wo eben die Dinge nicht einfach in einen Verwertungszusammenhang gebracht werden. Genau. Und da sind wir ja auch wieder bei der Gefahr dieser Achtsamkeitsübungen und so, wenn sie nur ein Verwertungszusammenhang sind, wenn sie nur dazu dienen, noch besser in dieser Leistungsgesellschaft zu funktionieren, dann sind sie wieder pervertiert. Und auch wenn andere Dinge oder Menschen in unserem Leben letztlich nur dazu da sind, uns zu produktiveren, modernen Zeitgenossen zu machen, dann ist etwas verloren gegangen von dieser relationalen Grundverfasstheit, die irgendwo auch sich traut, einfach zu leben und irgendwo die Umgebung wahrzunehmen und in sich aufzunehmen. Und vielleicht sprichst du auch darauf an, dass natürlich in diesem ganzen Zeitmanagement Diktat auch eine gewisse Selbstüberhöhung des Menschen mitspielt, so dass man das Gefühl hat, also schon fast ein bisschen, ich muss jetzt irgendwie die Welt retten oder meine Welt retten.
Ja, das ist so das eine, so diese Überfantasie, diese Allmachtsfantasie, dass ich die Welt retten muss.
Ja.
Das ist so das eine. Das andere ist, glaube ich, noch tiefer und wir sehen es mit jeder neuen Generation, die kommt, dass es eigentlich unmenschlich ist. Nämlich diese Zweckrationalität, ja, mit der wir zu uns selbst und zur Welt stehen. Das ist ja das Verrückte. Ja. Also nicht nur, dass wir die bösen Ausbeuter der Natur sind, quasi, weißt du so, wie man gerne moralisch sagt, sondern wir beuten ja uns selbst
aus.
Aus, permanent. Und das ist doch der große Unterschied zu einem Kind. Ein Kind bewegt sich doch in der Welt ohne zweckrationale Gedanken. Mhm. Es ist hat doch einen ästhetischen Zugang zur Welt. Es empfängt die Welt und die Dinge, ohne dass diese Frage wozu und diese Logik umzu immer schon das Erste ist, was
folgt. Ja, genau.
Und ich glaube, eigentlich ist das tief in uns drin. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mir kein einziges Apple-Gerät gekauft, weil ich es wirklich gebraucht hätte. Mhm. Ich habe mir jedes Apple-Gerät immer nur gekauft, weil es schön ist, weil es mir gut tut, weil es mich anspricht.
Ach so, ja.
Weil es
ja
eine Stimmung in mir hervorbringt, weil ich es letztendlich wirklich liebe. Und trotzdem musste ich es aber immer so begründen, als ob es einen zweckrationalen Grund gäbe dafür. Mhm. Ja, das hat 5G, dann kann ich auf der Zugstrecke besser arbeiten, weil zwischen Olten bis gibt es fast kein Handynetz und das ist furchtbar für mich, weil ich bin so wichtig und beschäftigt. Nein, eigentlich war es einfach ein wunderschönes Gerät und ich wollte es bei mir haben.
Oder? Ja.
Und ich glaube, dass kleine Ode an das in uns drin haben, aber uns nicht zugestehen, dass wir das verdienen, dass wir das dürfen. Mhm. Und deswegen müssen wir aus allem, was in unserem Leben passiert, immer ein Projekt machen. Wir müssen alles optimieren, wir müssen alles, aber dann eben letztendlich auch ausbeuten und kaputt machen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass dieses Buch 4000 Wochen eigentlich sehr tief ist und eigentlich ein spirituelles Buch ist, weil es gerade mit Verzicht auf irgendwelche Hinterwelten und Übergötter und große Pläne und Ideen dich auf das zurückwirft, was du bist, nämlich ein Mensch, der die Welt empfangen darf und sie genießen soll. Mhm.
Also da kann ich schon mitgehen, aber wo ich noch ein bisschen anstehe jetzt im Blick auf eine theologische Deutung oder Würdigung dieses Buches oder der Gedanken darin, die Erinnerung an die eigene Endlichkeit. Du hast das ja in der Herleitung auch schon erwähnt, früher verallgemeinert konnte man sagen, waren Menschen mit einem anderen Selbstverständnis unterwegs. Man hat in einem sehr stark christlich geprägten Kulturkreis zumindest, hat man damit gerechnet, dass das Leben weitergeht, dass das Wesentlichste eigentlich erst folgt, dass quasi das hier nur die Probezeit, nur das Vorspiel ist für das, was dann eigentlich kommt. Man hatte also einen viel größeren Horizont im Blick und hat
also sagt Berkman so, gell?
Ja. Und hat auf diesen Horizont hin gelebt. Und das sagt aber interessanterweise, sagt Hartmut Rosa, bringt das auch in seiner Resonanztheorie, dass er sagt, mit dem Wegfallen dieses Ewigkeitshorizontes versucht man jetzt eigentlich die begrenzte Lebenszeit irgendwie zu verewigen, indem man möglichst viel da reinpackt. Weil es kann ja auch eine entlastende Idee sein, mein Leben ist nicht mit 80 zu Ende, sondern da wartet noch eine Ewigkeit auf mich, da muss jetzt nicht alles drin den Platz haben. Ja. Und der Gedanke jetzt von Hartmut Rosa ist ja, mit dem Wegbrechen dieser Ewigkeitshoffnung sind diese 80 Jahre oder diese 4000 Wochen nach Berkman, die uns hier bleiben, unter einen viel stärkeren Performance-Druck gekommen. Da muss jetzt alles, was passieren kann, muss jetzt da drin passieren. Und deshalb finde ich das noch spannend, dass Berkman jetzt ja wirklich ohne Jenseitshoffnung und ohne irgendwelche Transzendenzbezüge explizit eigentlich versucht zu zeigen, die Erinnerung an die eigene Endlichkeit hat etwas Entspannendes, etwas Befreiendes. Mhm. Aber es könnte ja auch im Gegenteil etwas wahnsinnig Nervöses haben, dass man unter Druck gerät und denkt, ja mein Gott, ich habe nur 80 Jahre, da muss jetzt alles mit rein. Ich darf jetzt nichts verpassen. Ja. Und er wendet das gerade in die andere Richtung. Und das ist für mich nicht so selbstverständlich.
Nein, und es gibt ja beide Deutungen auch schon viel, viel länger. Als jetzt irgendwie Berkmans Buch oder die Ideen, die du genannt hast. Es findet sich ja eigentlich schon in der Bibel, also wenn man das Predigerbuch nimmt, diese Idee, was soll all unser Streben? Es ist nur Haschen nach Wind.
Ja.
Oder es ist für gar nichts. Also quasi diese resignative Haltung. Ja. Hey, wir sind nur ganz kurz da und tschack,
da glühen wir uns. Ein Furz im Universum.
Es ist für gar nichts, oder? Was bleibt dann? Mhm. Und es gibt aber schon in derselben Bibel dann auch andere Ideen dazu, die aber auch ohne Hinterwelt leben. Und das finde ich eben das Geile. Mhm. Also Psalm 90.
Ja, genau. Klassisch.
Da haben wir das. Ich würde gerne einen kurzen Abschnitt daraus vorlesen, weil ich finde, das hat so viel zu tun mit dieser Universumsidee von Berkman. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist quasi dieser Universumsbegriff, oder? Mhm. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Mhm. Also 1000 Jahre und wir haben vielleicht 80, oder? Mhm. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Also das ist eigentlich genau die Idee, die wir auch im Predigerbuch haben, genau die Idee, die auch bei Berkman vorkommt.
Ja.
Und dann geht es weiter, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Mhm. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fahret schnell dahin, als flögen wir davon. Mhm. Und jetzt könnte man doch eigentlich erwarten, in diesem Gebet des Mose, in diesem Psalm, dass jetzt irgendwie der Gedanke kommt, darum, lieber Gott, bitte rette mich über den Tod hinaus und schau in einem Paradies gut zu mir, denn meine Lebenszeit ist zu kurz. Das ist aber überhaupt nicht die Idee, die in diesem Gebet, in diesem Psalm vorkommt, sondern es geht weiter mit, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früher mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Also es geht wirklich um dieses Leben hier, aber es geht nicht um eine Verlängerung. Es geht auch nicht um einen anderen Ort, an dem dieses Leben weitergehen kann, sondern es geht um eine Tiefe und, wenn du so willst, mit Hartmut Rosa, Resonanz, die dieses Leben hier auf Erden haben soll.
Mhm. Ja, das ist, stimmt. Das ist eine, ich finde das eine ganz faszinierende Zuspitzung auf diesen Spitzensatz, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, also Erinnerung an die Endlichkeit des Lebens, genau wie das Berkman bringt, auf dass wir klug werden. Das ist ja auch das Ziel von Berkmans Buch.
Genau.
Er will quasi, andere Übersetzungen sagen, auf dass wir weise werden. Er will eigentlich zu einer Lebensweisheit im Angesicht des eigenen Todes anleiten. Ja.
Oder, und da haben wir doch wirklich jetzt ganz stark diese Parallele, also quasi dem Universum ist scheißegal, was du tust. Mhm. Da hast du ein Gottesbild in diesem Bibeltext. Vor dir sind 1000 Jahre wie ein Tag. Also was ist dann mein Leben? Mhm. Und wenn du jetzt denkst, dass es vielleicht 8-9 Milliarden solcher Leben im Moment gerade gibt, was ist dann mein Leben? Also dem lieben Gott ist reichlich Schnuppe, ob ich die Welt rette oder nicht. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Mhm. Und ich glaube, da haben wir schon was jetzt auch theologisch zu lernen. Weil eigentlich sind wir ja die, die im Stammbuch drin die super befreiende Botschaft hätten. Mhm. Hey, der liebe Gott, für den, der für das ganz riesige und große Gesamte zuständig ist, der ist selbst einer von euch geworden, ist gestorben, aber es war nicht so schlimm. Mhm. Ja, und alles, was ihr braucht, ist geschehen. Und was haben wir Idioten draus gemacht? Wir haben eine Religion draus gemacht, wo wir alle taufen mussten, alle bekehren mussten, für alle beten mussten, alle segnen mussten, alle. Also wir haben quasi Hochleistungssport entwickelt aus einer guten Nachricht. Mhm. Mhm. Und man kann nur sagen, Gott sei Dank glauben das immer wie weniger Menschen. Aber was da drin vorkommt in diesen Bibeltexten, das finde ich, ist wirklich eine ganz tiefe Wahrheit. Das ist, Gott gibt dir einen Platz zum Leben, den du ausfüllen und genießen darfst. Du bist gewollt und du kannst diese Beziehung spüren und dein Leben in eine Tiefe hineinleben, die du mit einer Länge nie erreichen könntest. Mhm. Das finde ich wirklich ist etwas, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht neu, was uns Bergman hier bringt, mhm. aber das ist etwas, was in unserer Tradition leider verschüttet gegangen ist.
Mhm. Ja, also ich kämpfe noch ein bisschen oder ringe noch ein bisschen mit dieser Frage, einerseits, welche Bedeutung denn die Hoffnung auf die Ewigkeit, wie sie im christlichen Glauben dann stark wird. Das sind ja jetzt Texte, auch Predigertexte. Ich würde jetzt mal sagen, religionswissenschaftlich spricht vieles oder alles dafür, dass man in der Zeit einfach auch nicht damit gerechnet hat, dass es nach dem Tod noch großartig weitergeht. Das ist ja im Hiob-Buch auch der Grund, warum der Hiob nicht in der Ewigkeit irgendwie seine ganzen Wiedergutmachungen versprochen kriegt, sondern warum Hiobs Leben im Diesseits nochmal gut wird, weil man nicht damit gerechnet hat, dass dann die Rechnung irgendwie hinter der Todesgrenze nochmal aufgeht oder so. Also da hat man nicht mit gerechnet. Aber im christlichen Glauben ist das ja schon eine starke Hoffnung, wie die jetzt reinspielt in dieses Lebensgefühl der Endlichkeit. Das ist das eine. Und das andere ist schon, ich sehe jetzt schon noch eine rechte Spannung zwischen Bergman, der sagt, ja, in dem Universum ist es egal, wie du dein Leben lebst, und er daraus eine gewisse Freiheit ableitet, sein Leben doch nicht gestresst und gehetzt von Sachzwängen zu gestalten, sondern irgendwo das, was einem wichtig ist, zu verfolgen. Eine Spannung zwischen dem und diesem Psalm, weil hier einerseits der ganze Psalm, ja, das muss man sich ja in Erinnerung rufen, das ist ja ein Gebet. Das heißt, der Psalm findet im Angesicht Gottes statt. Da betet jemand im Bewusstsein, in der Überzeugung, dass es Gott gibt und dass er mir zuhört. Und es wird ja sogar direkt gesagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und dann, Herr, kehre dich doch uns wieder zu und sei deinen Knechten gnädig. Also es wird auf die Zuwendung Gottes, man darf dann sagen, in diesem Leben wird auf die Zuwendung Gottes gehofft. Und ein ganz großes Stück der, wie soll ich sagen, der Kraft und der Weisheit in diesem Text liegt doch schon auch an dieser Zuwendung Gottes. Also,
aber das meine ich doch gerade. Ja? Aber ich glaube nicht, dass ich das so stark von Bergman unterscheide. Ich glaube, es sind andere Begriffe.
Ah, okay.
Aber ich glaube nicht, dass das der große Unterschied ist. Mhm. Also wenn wir Bergman nehmen, dann würde er sagen, die echte Qualität deines Lebens, die echte Rettung aus dem Hamsterrad, liegt darin, die Welt und das, was dir entgegentritt, auch genießen zu können, empfangen zu können, annehmen zu können, achtsam zu sein dafür.
Ja.
Das, was wir hier haben, geht eigentlich von derselben Diagnose aus. hey, dein Leben ist nicht so bedeutend. Das ist eine ganz kurze Sache. Mhm. Vor dem großen Ganzen, wenn wir jetzt Gott so übersetzen wollen, ist das ein winziges Aufflackern.
Sehr schonungslos eigentlich festgehalten.
Oder wird da festgehalten. Ja. Und dann ist aber die Lösung eben nicht zu sagen, naja, dann ist alles scheißegal. Und das macht auch Bergman nicht.
Ja.
Sondern daraus erwächst dann eigentlich der Wunsch, mit dem großen Ganzen, was da ist, wirklich in Beziehung zu treten und es empfangen zu können. Mhm. Und das ist doch genau die Bitte, Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei uns gnädig. Mhm. Also das ist doch letztendlich ein Wunsch nach einer Tiefe und Fülle, die in diesem Leben einkehrt. Wenn wir es jetzt auf das Neue Testament beziehen, auf die jesuanische Verkündigung, dann ist ja dort auch nicht der Plan, hey, mach hier alles richtig, dann hast du einen coolen Platz im Himmel, sondern die Hauptmessage ist, hab keine Angst, fürchte dich nicht, sorge dich nicht um den morgigen Tag, lebe und vor allem steh in Beziehung mit mir.
Ja, genau.
Das ist der Punkt. Aber das Versprechen ist nicht, ihr werdet in einem Paradies wohnen und da wird dann keine Sorge mehr sein und da wird alles gut sein, sondern diese Beziehung, die du mit mir haben kannst, die ist stärker als der Tod. Mhm. Und das ist aber etwas, was sich wirklich auf dieses Leben bezieht und diesem Leben Fülle gibt. Mhm. Und das ist jetzt einfach eine religiöse Deutung davon. Was wir bei Bergman kriegen, ist, glaube ich, eine lebensweisheitliche Deutung davon zu sagen, hey, ich bin nicht so wichtig, aber darin liegt Freiheit. Und diese Freiheit, die müssen wir ja dann füllen. Also das ist ja dann eben gerade das Gegenteil von beliebig oder scheißegal.
Ja.
Sondern du selbst entscheidest, was dieser kleine Manu-Funke ist und ich entscheide selbst, was dieser kleine Stefan-Funke ist. Und es gibt keinen Gott, der mir da reinredet und kein Schicksal, das mir da reinredet. Sondern das ist wirklich dieses einzige Leben, das ich habe und gestalten darf.
Ja, aber für mich ist halt der Gottesbezug dann doch eben sehr wesentlich oder der explizite Gottesbezug, weil ich glaube, ich aus der bloßen Einsicht in die Endlichkeit meines Lebens und in die Nichtigkeit meiner Existenz angesichts des Universums jetzt nicht wahnsinnig viel Motivation ziehen würde, mein Leben nach den richtigen Prioritäten zu führen oder mein Leben zu genießen oder so. Da wären für mich zu viele andere genauso stimmige, aber ziemlich depressive Deutungen möglich. Ich finde das für mich dann schon sehr wichtig, dass ich zwar zugestehe, man wird und muss nicht in zukünftigen Zeiten mit meinem Leben irgendwie eine neue geschichtliche Epoche festmachen oder irgendwie so. Das ist alles nicht nötig. Diese Vergänglichkeit, die in dem Psalm auch stark gemacht wird, sich die einzugestehen, aber dann gleichzeitig zu wissen, da ist ein Gott, der sich mir zuwendet. In all den sage jetzt mal, Bedeutungslosigkeit, die mein Leben vielleicht für das Universum hat, ist da ein Gott, der sich mir zuwendet und der meine Gebete ernst nimmt oder mein Leben ernst nimmt und so, das ist
aber mir das schon schließt sich doch gar nicht aus. Das ist ja nicht der Punkt, der sich ausschließt. Der Punkt, der sich ausschließen würde, wäre, wenn du jetzt denken würdest, Gott hat einen festen Plan mit deinem Leben und dem musst du entsprechen und darin liegt dein Glück.
Ja, ja, ja.
Und das, was du ja jetzt alles schilderst, sind ja alles von dir aus gesehen Bedürfnisse nach einer Beziehung mit Gott. Mhm. Aber die ist ja nicht festgelegt auf etwas.
Ja, ja. Glaube ich also, auch nicht, ja.
Ja, ja. Und wenn ich das jetzt nochmal auf diese fünf Dinge beziehe, die Sterbende bereuen, dann ist ja wirklich dieser Punkt 1, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie es andere von mir erwarten.
Ja.
Das hat, glaube ich, sehr viel mit diesem Psalm 90 zu tun.
Ja.
Und es hat sehr viel mit dem Schluss, zu dem Bergman kommt, zu tun. Und alle diese anderen Leistungskategorien scheinen da irgendwie wegzufallen. Und es kann ja sein, weißt du, dass es dir mega wichtig ist, ein Wasserprojekt für irgendwen zu machen oder irgendjemandem zu helfen. Wenn das wirklich dein Ding ist, dann wirst du damit bestimmt auch im wahrsten Sinne des Wortes glücklich werden. Also nicht einfach, es wird Spaß machen, sondern es macht dich wahrscheinlich wirklich glücklich. Aber ich denke, dass die Freiheit, die aus dem Bewusstsein kommt, dass unser Leben begrenzt ist und dass wir sterben werden, schon etwas Wunderbares ist und für mich mindestens viel besser als diese hässliche Konkurrentin, nämlich dieser schreckliche Karma-Gedanke, der da überall herumgeistert und ich sammle irgendwelche Punkte und am besten speichere ich sie dann noch in der App. Also von dem her finde ich, da kommt schon sehr viel Lebensweisheit in diesem Psalm, in diesem Buch von Bergman zusammen. Ich glaube einfach, dass das Schwierigste, und deswegen brauche ich Religion jetzt an der Stelle, dann darin liegt, sich selbst zuzugestehen, dass ich das darf. Und das wäre dann für mich jetzt, wenn wir über Theologie sprechen würden, der Rechtfertigungsgedanke.
Ja.
Also ich muss quasi schon von einem versöhnten Selbst herkommen, damit ich mir das zugestehen kann.
Ja. Die Frage ist, wie sich, aber wir müssen langsam die Schlussrunde einläuten, aber die Frage ist schon noch für mich offen, wie sich aus dieser Gemengelage jetzt dann auch eine Motivation ableiten lässt. Du hast das jetzt vorhin kurz angeteasert, eine Motivation mit seinem eigenen Leben einen Unterschied zu machen in einem größeren Zusammenhang, irgendetwas zur Besserung der Verhältnisse beizutragen, politisch Einfluss zu nehmen und so weiter. Weil man könnte das ja dann auch so deuten, Bergman und unter Umständen auch den Psalm, den wir zitiert haben, so quasi, ja, unser Leben hat wenig Bedeutung, ergo genieß die Zeit, die du hast, richte dir dein eigenes Schrebergärtlein ein und trete anderen nicht zu viel auf die Füße und schau, dass du das irgendwie beschaulich über die Runden kriegst. Und das ist jetzt natürlich, das wäre jetzt zum Beispiel gar keine geeignete Anlage, um irgendwo gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern oder Klimawandel zu verhindern oder zu gestalten oder, weißt du, was ich meine?
Die Frage ist, ob es in diesem Bewusstsein überhaupt zum Klimawandel gekommen wäre, oder?
Ja.
Ich sehe deinen Punkt. Also du fragst quasi nach der sozialen Dimension, die das dann hat. Ich glaube, das ist halt ein super liberales Paradigma, das davon ausgeht, wenn wir das tun, was wir wirklich tun wollen, dann tragen wir an dem Ort, wo wir sind, zu einer besseren Welt bei. Also so dieses augustinische Liebe und tu, was du willst. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube, der Trick besteht dann in der Praxis, oder? Also da wird es schwierig, weil wir oft zu verschüttet sind, als dass wir wüssten, was wir wirklich wollen.
Ja.
So mein Lieblingsbeispiel, wenn ich das Gefühl habe, dass ich zu wenig Zeit mit meinen Kindern verbringe, dann verbringe ich nicht mehr Zeit mit meinen Kindern, sondern kaufe eine PlayStation. Und die steht dann quasi als Chiffre für die Zeit, die ich mit meinen Kindern verbringe. Aber ich spiele dann gar nicht damit. Das glaube ich, das ist das wirklich Schwierige. Und wir leben in einer Welt, die uns ständig Bedürfnisse einredet, die uns ständig Tools anbietet, um unsere wahren Bedürfnisse irgendwie über Konsum abzudecken und zu befriedigen. Ich glaube, dass eine Welt, in der Menschen und ein Leben, in dem ich selbst viel empfänglicher wäre für das, was schon da ist, viele der Probleme gar nicht hätte, von denen wir sprechen. Also wir wären nicht rücksichtslos. Wir würden nicht einfach an Leuten, die ohne Obdach sind, vorbeigehen, wenn wir nicht glauben würden, dass es ein großes System gibt, in dem alles seine Ordnung hat und das schon für jeden sorgt und ich habe ja schon Steuern bezahlt etc. Ich glaube, eigentlich wären wir viel achtsamer miteinander.
Ja, Ihr Lieben, an dieser Stelle müssen wir mal einen Doppelpunkt setzen. Das war unsere Diskussion zu Oliver Berkman und zur Frage nach der Endlichkeit des Lebens, in der
sich.
Wie entkomme ich dem Hamsterrad? Genau, in der sich natürlich auch wirklich ganz, ganz starke Kennzeichen unserer Zeit spiegeln. Nächste Woche werden wir
über Zeitmanagement sprechen.
Nein, nächste Woche werden wir stärker noch ins menschliche Innenleben eintauchen und uns mit dem inneren Kind befassen.
Ah, es geht um Stefanie Stahl,
stimmt. Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden, und da können wir aber dann ganz viele andere Formate auch mit einrechnen oder unterbringen. Es gibt eine ganze Menge an Podcasts,
die. Du sollst mal den Podcast Beziehungskosmos.
Ja, hören. Genau. Podcasts, die sich mit der eigenen Psyche und psychologischen, seelsorgerlichen Fragen beschäftigen und so. Da werden wir nächstes Mal eintauchen. Das wird super spannend. Und bis dann wünschen wir euch eine wunderbare, erquickliche Zeit im Angesicht eurer Endlichkeit. Hoffe ich, dass ihr diese Woche umso sinnvoller und bedeutungsvoller erleben dürft.
Möge er sich euch gnädig zuwenden.
Genau.
Tschüss zusammen. Revlab.